NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, willkommen zum Themenabend. Unser Thema heute: bricht die EU auseinander. Übermorgen, das wissen wir, stimmen die Briten über einen sogenannten Brexit und damit womöglich auch über Europa ab. Welche Folgen hätte solch ein Brexit für die Briten, für Europa und auch für Deutschland? Wie sehr würde denn solch ein Austritt tatsächlich die EU schwächen? Und kann es sogar sein, dass eine EU ohne die Briten, dass es solch eine EU gibt und die womöglich handlungsfähiger ist? Und was, wenn andere Länder auf die Idee kommen, die Gemeinschaft zu verlassen? Darüber wollen wir reden bis 21 Uhr mit unseren Gästen. Und ab 21.05 Uhr, sprich nach den Nachrichten, haben Sie dann das Wort. Aber Sie können schon jetzt und auch während unserer Debatte bis 21 Uhr uns anrufen. 08000 441 777, und wir rufen Sie dann zurück und reden nach 21 Uhr miteinander. 08000 441 777. Mitreden werden heute Abend eine Analystin der Europapolitik, ein ehemaliger EU-Kommissar und unser Korrespondent aus London. Und der Name wird Ihnen im Ohr sein: Günther Verheugen, SPD-Politiker, war von 1999 bis 2004 sogenannter EU-Erweiterungskommissar. Guten Abend, Herr Verheugen.
Guten Abend.
Sie haben der Tagesschau im Oktober vergangenen Jahres ein Interview gegeben und da haben Sie gesagt: Ich bin sehr besorgt, mehr als ich jemals war. Ich halte es heute nicht mehr für unmöglich, dass sich die EU tatsächlich auflöst. Das war im Oktober 2015. Sind Sie heute noch besorgter?
Ja, weil man ja in der Tat damit rechnen muss, dass dieser Auflösungsprozess in dieser Woche beginnt.
Dann fragen wir mal Daniela Schwarzer. Sie ist unsere Analystin der Europapolitik, wenn ich das so nennen darf. Guten Abend, Frau Schwarzer.
Guten Abend, Herr Burmann.
Sie arbeiten beim German Marshall Fund und beobachten, analysieren Europa. Teilen Sie die Sorge von Herrn Verheugen?
Ich teile die Sorge, dass Europa vor seiner größten Herausforderung der Nachkriegszeit steht, meiner Ansicht nach. Aber ich sehe auch viele Dinge in Europa, die Europa zusammenhalten. Und die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, haben Europa in vieler Hinsicht auseinandergetrieben. Aber es gibt auch sehr viel, was sich zwischenzeitlich entwickelt hat. Und es wird sich zeigen, wer gewinnt. Diejenigen Kräfte, die Europa immer noch zusammenhalten. Es gibt neue Generationen, die nachwachsen, für die Europa eine absolute Normalität ist, mit all der Mobilität, die wir schätzen, und viele andere Aspekte.
Über diese Aspekte werden wir im Lauf der Sendung reden, bis 21 Uhr. Nach 21 Uhr haben Sie dann das Wort. Sie können uns aber auch schon anrufen, 08000 441777. Jens-Peter Marquardt ist unser Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London. Guten Abend, Herr Marquardt.
Guten Abend, Herr Burmann.
Gibt es denn auf der Insel, sage ich mal so, die Sorge, dass das, was da Brexit genannt wird, der gesamten EU schaden könnte?
Die gibt es, aber eher in intellektuellen Kreisen. Die Debatte hier, die wird sehr unter nationalen Aspekten geführt. Also da geht es um Zuwanderung, da geht es um die Folgen für die Wirtschaft. Aber kaum wird wirklich öffentlich darüber diskutiert, was ein Brexit am Ende für Europa bedeuten könnte, also für den Rest der EU, und was das auch beispielsweise für die Sicherheitspolitik, für die Beziehung Europas zu anderen Kontinenten dann wirklich bedeuten könnte.
Könnte man so frech sagen, den Briten ist Europa eigentlich egal?
Nein, egal ist es ihnen nicht, aber im Augenblick ist ihnen das Hemd näher als die Hose, sage ich mal. Also die Sorge um die Arbeitsplätze ist ihnen näher. Die Frage der Überfremdung, die hier von konservativen Kräften und kleinbürgerlichen Kreisen insbesondere hoch gespielt wird, das ist das, was die Leute hier interessiert. Europa ist ihnen nicht egal, aber Großbritannien, das Land, ist ihnen auf jeden Fall wichtiger.
Günther Verheugen, worum geht es eigentlich in Ihren Augen den Briten, wenn sie den Brexit anstreben? Worum geht es da?
Ich glaube, im Kern geht es darum, dass die Briten möglichst viel von ihrer nationalen Souveränität behalten wollen und möglichst wenig an nationaler Souveränität an eine supranationale Ebene, also die europäische Ebene, abgeben wollen. Ich glaube, die Briten haben Europa, die europäische Einigung, eigentlich die ganze Zeit anders verstanden als wir. Ich erinnere mich noch an das Referendum, gab ja schon mal eins, Anfang der 70er Jahre. Und da sind die Briten ja nicht gefragt worden nach europäischer Einigung, sondern sind gefragt worden, ob sie mitmachen wollten in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und dann stand da in Klammern dahinter gemeinsamer Markt. Das heißt, mein Eindruck war, dass sie die ganze Zeit hindurch dieses europäische Einigungsprojekt eher als eine Unternehmung zum gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteil betrachtet haben, aber nicht als eine politische Schicksalsgemeinschaft. Um es in einem Satz zu sagen, sie wollen nicht, dass politische Entscheidungen über die Zukunft ihres eigenen Landes anderswo getroffen werden als im eigenen Land.
Heißt das, Daniela Schwarzer, die Briten waren nur an dem Markt, an dem Handel interessiert, aber alles andere, was Europa noch betrifft, das wollen sie eigentlich nicht?
Sicherlich steht der Binnenmarkt und auch die europäische Handelspolitik und auch die Wettbewerbspolitik hoch auf der Liste der Prioritäten in London. Aber ich würde sagen, auch im außen- und sicherheitspolitischen Bereich hat London durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit. Nur die Art, wie es darüber nachdenkt, ist eben eine Zusammenarbeit zwischen Hauptstädten. Und es gibt zwischen Paris und London beispielsweise eine sehr enge Kooperation in der Verteidigungspolitik. Und London war in der Vergangenheit oft Teil von Kleingruppen, die sich um die größeren außenpolitischen Herausforderungen gekümmert haben. Und da wird der Wert von europäischer Zusammenarbeit sehr wohl geschätzt. Aber ich teile völlig die Einschätzung von Herrn Verheugen, dass in Großbritannien eine ganz andere Vorstellung über die institutionelle Seite der europäischen Integration besteht. Und beispielsweise jetzt in der Referendumskampagne wird ja auch Brüssel oft als ganz gefährliche Bedrohung von Westminster, also von dem britischen Parlament, dargestellt.
Jens-Peter Marquardt, Günther Verheugen hat vorhin gesagt, es geht den Briten um die nationale Selbstbestimmung. Ist das denn auch das schlagende Argument derjenigen, die den Brexit wollen? Ist das die Souveränität? Ist das das erste Argument?
Nicht das entscheidende Argument jetzt bei diesem Referendum, aber richtig ist, dass das sozusagen die Initialzündung für dieses Referendum war. Das ist das große Thema eines Teils der konservativen Partei, die in der Tat die Souveränität zurück nach London holen wollen, also Brüssel entmachten und das Parlament, das Unterhaus und die Regierung hier in London wieder stärken wollen. Das haben sie nie verwunden, dass immer mehr Kompetenzen aus dem Nationalstaat, aus London nach Brüssel abgewandert sind. Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, was die Leute hier wirklich interessiert, nicht nur kurz vor diesem Referendum, sondern auch schon vorher, dann zeigte sich immer, dass diese Frage EU eigentlich die Menschen hier überhaupt nicht interessiert. Das rangierte schon bei der Unterhauswahl so auf Platz 10 oder 12 der Themen, die hier wirklich interessant sind. Also, aber die Leute, die Großbritannien eben schon seit langem aus der EU heraus haben wollen, die haben eben jetzt andere Themen instrumentalisiert, die den Bürgern hier wirklich wichtig sind. Und das ist das beherrschende Thema dieser Referendumsdebatte, ist die Frage der Zuwanderung, der europäischen Freizügigkeit der Menschen, die aus Osteuropa nach Großbritannien gekommen sind. Und das ist jetzt zum Knackpunkt bei diesem Referendum geworden.
Herr Verheugen, gerne. Ja, ich wollte Sie auch konkret fragen.
Also das regt mich nämlich wirklich auf. Ich weiß, dass Herr Marquardt recht hat, das ist so. Aber hier möchte ich mal doch darauf hinweisen, kein Land hat die Erweiterung der Europäischen Union nach Osten so massiv gefordert und vorangetrieben wie Großbritannien. Denen konnte es überhaupt nicht schnell genug gehen. Ja? Ich bin massiv kritisiert worden von London, weil ich in der Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit Übergangsfristen verlangt habe und gesagt habe, das kann man nicht von heute auf morgen lassen. Hat die britische Regierung, das britische Parlament gesagt, typisch deutscher, altmodischer Politiker, hat keine Ahnung von moderner Wirtschaft, wie man Wachstum erzeugt, dass man Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt haben muss und so weiter. Und wir kennen ja diese Argumente alle. Und die Briten haben als eines von ganz wenigen europäischen Ländern diese Übergangsfrist nicht in Anspruch genommen. Ja? Und da wundert es einen schon. Wenn es dasselbe Land ist, das ein paar Jahre später sagt, das ist das wirkliche Problem. Die haben das vor 10 Jahren vollkommen anders gesehen. Vor 10 Jahren haben sie gesagt, das brauchen wir, um Wachstum und Wettbewerb voranzutreiben. Dieses Argument mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein vorgeschobenes Argument. Warum soll ich es vormachen? Die Menschen, die aus Rumänien, Bulgarien, aus Polen in das Vereinigte Königreich gegangen sind, die machen doch die Arbeiten, die kein Engländer und kein Schotte und kein Waliser mehr machen will. Würde gerne mal sehen, wo die landen, wenn die weg sind.
Herr Marquardt, darf ich das doch Ja, darf ich das so kurz ergänzen? Völlig richtig, was Herr Verheugen sagt. Zwei Ergänzungen dazu. Damals, 2004, hat sich die Regierung hier in London, die Blair-Regierung, auch verschätzt. Hatten die Experten gesagt, da würden im ersten Jahr nur 10.000 Polen kommen. Stattdessen sind 100.000 gekommen. Das war also das eine, wo sie sich verschätzt hatten. Das andere, auch da hat Günter Verheugen recht, die Briten haben ja diese Erweiterung auch deswegen so schnell betrieben, um eben eine politische Vertiefung der EU auszubremsen. Und auch das schlägt jetzt wieder auf sie zurück. Also das waren zwei strategische Fehlentscheidungen, die heute wieder in diesem Referendum mit umgekehrten Vorzeichen eine Rolle spielen.
Frau Schwarzer, wenn Sie die Europapolitik der letzten Monate analysieren und anschauen, welche Rolle spielt da die Flüchtlingsfrage, wenn wir jetzt nach Großbritannien gucken?
Die Flüchtlingsfrage spielt eine ganz große Rolle und ich habe schon Briten sagen hören, wenn das Flüchtlingsproblem nicht in den Wochen und Monaten vor der Abstimmung wirklich klar in den Griff bekommen wird, dann sieht es sehr schlecht aus für dieses Votum. Das heißt, der Link wird direkt hergestellt. Das heißt, es ist auf der einen Seite die Freizügigkeit innerhalb der EU und dann aber auch die Frage von Migration von außerhalb der Europäischen Union. Und es gibt da symbolische Orte, und das ist insbesondere Calais, die Frage der Durchquerung des Ärmelkanals von Flüchtlingen in dem Zug Eurostar oder auf Fähren, die für sehr, sehr viel Debatten zwischen Großbritannien und Frankreich gesorgt hat. Und letztendlich, glaube ich, war auch ein Stück weit das deutsche Handeln in dem Drängen nach dem Deal mit der Türkei über die Frage, wie Flüchtlinge an den Grenzen Europas, also in diesem Fall zwischen der Türkei und Griechenland, aufgehalten werden können, schon auch mit davon getrieben, dass man das Gefühl hatte, hier gibt es wirklich ein ganz wichtiges Datum mit dem Referendum am 23. Juni. Es gab natürlich auch aus deutscher Sicht viele innenpolitische Beweggründe, aber ich glaube, das ist ein Gesamtkomplex, der nicht zu trennen ist.
Herr Marquardt, ist aber erstaunlich, weil ja Großbritannien nicht zum Schengen-Raum gehört und trotzdem schlägt das Thema sich so nieder auf der Insel.
Also, um es mit einem Wort zu sagen, die britische Flüchtlingspolitik ist eine einzige Schande. Jedenfalls so, wie sie jetzt von dieser konservativen Regierung betrieben wird. Sie hat nach langem Zögern zugestimmt, 20.000 Syrer über 5 Jahre verteilt aufzunehmen. Das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was der europäische Kontinent zu gewärtigen hat. Und es ist auch ein Verrat an der britischen Geschichte, wenn man sich mal zurückdenkt, was die Briten im Zweiten Weltkrieg getan haben, wie sie hier als Flüchtlinge aufgenommen haben. Beispielsweise, wenn man sich an die Kindertransporte erinnert, wo sie Kinder vor dem Tod durch das Nazi-Regime gerettet haben. Und viele Briten sehen das auch so, dass das schändlich ist. Aber auch da ist Cameron eine Geisel dieser konservativen, sehr konservativen EU-skeptischen Kräfte. Er kann sich auch hier nicht bewegen, um eben durch dieses Referendum einigermaßen zu kommen.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Und das Thema heute Abend lautet: Bricht die EU auseinander? Die Briten stimmen, wie wir wissen, über Europa ab. Und unser Thema heißt: Bricht die EU auseinander? Was meinen Sie? 0800 441 777. Sie können schon jetzt anrufen und haben dann nach den Nachrichten um 21.05 Uhr das Wort. Günter Verheugen, der EU-Kommissionspräsident Juncker hat gesagt, mit dem Austritt von Großbritannien käme die EU nicht in Lebensgefahr. Hat er recht?
Ja, wir werden das überleben, das glaube ich auch.
Das klingt, wir werden das überleben, klingt aber schon
Ja,
bedrohlich.
Also, sicher, selbstverständlich. Also auf jeden Fall wird damit verbunden sein, eine politische und wirtschaftliche Schwächung, nicht nur eine Ansehensschwächung, sondern eine wirkliche materielle Schwächung. Wir werden weniger Einfluss haben, wir werden weniger Wirtschaftskraft haben. Es wird weniger Vertrauen der Investoren geben in die Stabilität der politischen Rahmenbedingungen in Europa. Wir werden das spüren. Aber das Schlimmste ist etwas anderes. Das Schlimmste ist, dass Nachahmungseffekte auftreten können. Und zwar ganz egal, wie es ausgeht. Wir sind da wirklich durch die britische Politik in eine extrem unangenehme Lage geraten, in der es nur schlechte Alternativen gibt. Es gibt auch andere, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Aber was im Vordergrund steht, ist, entweder im Falle des Brexit kommen eine ganze Reihe europäischer Regierungen von ihren europafeindlichen, populistischen Bewegungen unter Druck und sie werden sich möglicherweise zu retten versuchen mit einer ähnlichen Strategie. Ja? Und das andere ist, wenn die Mehrheit der Briten sagt, wir bleiben drin, dann wird es Länder geben, die sagen, oh, die haben aber ein interessantes Rezept gefunden, wie man für sich etwas rausholen kann. Ja? Mhm. Man muss nur glaubwürdig genug mit dem Austritt drohen, dann kriegt man, was man möchte oder verhindert, was man verhindern will.
Über das
ist kein schönes Szenario.
Über das Rausholen können wir gleich nochmal reden, was Cameron da inszeniert hat. Ich würde gerne nochmal Frau Schwarzer fragen, ob sie denn diese Befürchtung auch teilt oder für wie groß halten Sie die Ansteckungsgefahr?
Die halte ich für sehr groß und mit genau den gleichen Argumenten wie Günther Verheugen. Wir müssen sehen, dass in vielen Mitgliedstaaten die Parteien sich anders positioniert haben als in Deutschland. Das heißt, es gibt in einigen Staaten wirklich Rechtspopulisten, die ganz klar für den Austritt ihres Landes aus der EU eintreten. In Frankreich, der Front National ist eine rechtspopulistische Partei, die in den letzten Wahlen immer als stärkste oder zweitstärkste Kraft abgeschnitten hat. Sie ist aufgrund des Wahlrechts nicht an der Regierung beteiligt, aber sie hat enorme Kraft, ihre eigene Regierung unter Druck zu setzen. Und das sieht man auch in mittel- und osteuropäischen Staaten, dass da Parteien, die wirklich ganz blank den Austritt aus der Europäischen Union fordern, viel Rückhalt genießen. Und das wird die innenpolitischen Diskussionen über Europa stärker polarisieren, egal wie das Votum morgen ausgeht. Und es wird immer schwieriger, einen positiven Narrativ zu entwickeln, wozu wir denn Europa brauchen. Der historische Narrativ, warum wir es mal gebaut haben, der trägt in solchen Kontexten nicht mehr. Und wir brauchen wirklich Projekte und Vorhaben, die der Bevölkerung gegenüber so klar formuliert werden können, dass auch solche Parteien, die sagen, wir gehen lieber raus, dann eben nicht das Gewicht kriegen können.
Mhm. Jens-Peter Markmann, weiß man das in London, dass man da mit anderen osteuropäischen Ländern, wie auch vielleicht Frankreich oder Italien, ein Vorbild sein kann und damit viel mehr gefährdet als das, was der Brexit für die Briten bedeutet?
Das weiß man, aber wie gesagt, da spielt bei diesem Referendum, bei der Entscheidung der Briten, wenn sie hier in die Wahlurne gehen, keine Rolle. Es wird auch sicherlich so sein, falls sie sich dann am Freitagmorgen, herausstellt, dass sie wirklich für den Brexit gestimmt haben, dass die Folgen erst einmal für Großbritannien unmittelbarer und gravierender sein werden, für das Pfund beispielsweise, dass der dann in den Keller gehen wird, für die Wirtschaft, für Investitionen etc. Dass dann die Folgen für die EU möglicherweise mit Verzögerung eintreten. Und es besteht in der Tat die Gefahr der Ansteckung. Das andere, es gibt ja, wie ja schon geschildert wurde, auch in vielen anderen Ländern eine euroskeptische Stimmung, dass dort eben Nachahmungseffekte stattfinden. Aber solch ein Brexit könnte auch eine Chance sein, nämlich für die, die Europa vertiefen wollen, die eine stärkere, diese Ever Closer Union schaffen wollen, also eine größere politische Einheit. Wenn man dann eben diesen ständigen Bremser Großbritannien, diesen ständigen Nörgler nicht mehr dabei hat, tut man sich wahrscheinlich leichter. Aber wie gesagt, da sind ja noch andere Länder, die eben auch auf der Bremse stehen.
Ich wollte gerade sagen, Herr Marquardt, das klingt wunderbar. Ich möchte das auch hoffen, dass es viele gibt, die so denken. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir nicht nur in mittel- und osteuropäischen Ländern das Problem haben, in Kernländern, denken Sie mal an die Niederlande, denken Sie an Dänemark, denken Sie an Schweden. Wir haben das Problem inzwischen überall. Und es geht in Wahrheit ja weit über Europafeindlichkeit oder EU-Skepsis hinaus. In Wahrheit ist es doch Teil eines viel breiteren gesellschaftlichen Phänomens, das wir inzwischen sogar auch in den USA in voller Schärfe beobachten können. Immer größere Teile der Gesellschaft wenden sich ab von dem, was man das Establishment nennt. Ja? Das politische Establishment, das wirtschaftliche, auch das Establishment in den Medien sind gegen das Establishment. Sie sind gegen Zuwanderung, sie sind gegen den Islam, sie sind gegen die Globalisierung. Das ist der entscheidende Punkt. Und sie benutzen auch das Europathema als einen Treibsatz, um diese Agenda voranzutreiben. Und ich fürchte, wir werden zu kurz greifen, wenn wir das Problem nur lösen wollen, indem wir ein paar Stellschrauben in der europäischen Integration verändern. Sondern wir müssen an diese Probleme ran und Europa wieder präsentieren können als den Garanten für eine Zukunft in Freiheit, in Sicherheit und in Wohlstand in einer sich rapide verändernden und nicht unbedingt zum Besseren verändernden Welt.
Günther Verheugen hat vorhin das Wort benutzt, da kann man viel rausholen. Er hat damit gemeint, die Politik der Briten. Jens-Peter Marquardt, wie ist das denn? Wie geschickt war das denn von Cameron, einen Schachzug zu machen, eine EU-Reform einzuläuten bzw. Forderungen zu stellen und gleichzeitig dies mit einem Referendum zu verknüpfen?
Naja, das Referendum war nicht seine Idee, dazu ist er getrieben worden und er hat für sich damals schon entschieden, dass er eigentlich dafür ist, aber um eine breite Mehrheit zu erreichen und um eben diese EU-skeptische Stimmung einzufangen, hat er eben gesagt, ich werde einen guten Deal für uns herausholen. Und auch da ging es im Wesentlichen auch wieder um die Zuwanderung, um das Unbehagen von Europäern, vor allen Dingen Osteuropäern, die nach Großbritannien kommen und hier das kostenlose Gesundheitssystem nutzen, die Steuererleichterungen bekommen, Kindergeld bekommen. Eine Debatte, die ja auch in Deutschland ganz genauso geführt wird. Und auf dieser Ebene hat er verhandelt und da hat er Zugeständnisse herausgeholt, die jetzt aber nur noch am Rande eine Rolle spielen. Und man muss auch sagen, dass eben diese Beschränkung von Sozialleistungen für europäische Zuwanderer hier wahrscheinlich die Zuwanderung nicht senken werden. Also das ist auch ein bisschen Placebo bei der ganzen Geschichte. Aber er hat etwas herausgeholt und hat dieses Paket dann präsentiert und hat gesagt, also er sei dafür, für diese reformierte EU zu stimmen. Aber er hat auch gesagt, er will mehr. Das Verhandeln mit Brüssel ist damit noch nicht zu Ende.
Frau Schwarzer, waren denn die Briten in Ihren Augen als Analystin eigentlich immer Störenfriede in der EU?
Nein, das kann man so absolut nicht sagen. Sie hatten ihre Prioritäten über die vergangenen Jahrzehnte und eines davon war und ist der Binnenmarkt. Und da war Großbritannien gerade auch aus deutscher Sicht ein ganz wichtiger Partner, um gewisse Integrationsschritte und auch gemeinsame Politiken voranzubringen. Und ich erwähnte vorhin schon den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Da will London natürlich keine Vergemeinschaftung, aber es will natürlich mit anderen Europäern zusammenarbeiten. Großbritannien hat vor, ich glaube, 2-3 Jahren einen ganz wichtigen Schritt gemacht, nämlich in der Zeit der Euro-Krise. Da gab es einen Gipfel, bei dem David Cameron das erste Mal offen gesagt hat, dass er versteht, dass die Eurozone möglicherweise voranschreiten muss mit ihrer Vertiefung und ihrer weiteren Integration. Und da hat Großbritannien zumindest teilweise seine Blockadehaltung gegenüber einem tiefer integrierten Kerneuropa aufgegeben. Bis dahin war es immer sehr besorgt, dass nichts passiert, ohne dass Großbritannien mitreden kann und mitbestimmen kann. Jetzt ist immer noch das Verhältnis zwischen den Nicht-Eurozonen-Staaten und den 19 Staaten, die sich die Währung teilen, ein sensibles Thema aus Londoner Sicht. Aber ich sehe da auch ein gewisses Loslassen über die letzten 2-3 Jahre, einfach weil die Einsicht auch in London gereift ist, dass es kein Interesse daran hat, dass die Währungsunion schwach ist, dass der Euro auseinanderfällt und verstanden hat, dass da mehr Integration stattfinden muss.
Günter Folgen, kann man sich vorstellen, nehmen wir mal an, die Briten gehen raus aus der Europäischen Union, dass die Europäische Union dann, sage ich mal, ein Störenfried los ist und damit handlungsfähiger wird?
Also ich halte diese Darstellung Großbritanniens in der Europäischen Union als Troublemaker, Störenfried und Bremser für grundfalsch. Meine Erfahrung mit den Briten in mehr als 10 Jahren in der Europäischen Kommission, und davon bin ich ja einige Jahre verantwortlich gewesen für das, was die Briten am meisten interessiert, nämlich den Binnenmarkt. Meine Erfahrung mit den Briten ist, dass sie in der praktischen Politik der Europäischen Union eine konstruktive, pragmatische, auf vernünftige Kompromisse bedachte Linie eingehalten haben und dass sie insbesondere in den meisten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen eine große Übereinstimmung mit Deutschland haben. Das geht ja komischerweise unter, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Berlin und London gibt, als beispielsweise zwischen Berlin und Paris. Also ich brauche mal das Wort Ordnungspolitik, also die Vorstellung davon, wie die Wirtschaft organisiert sein soll, wie viel Staatseinfluss es geben soll, Subventionen, Protektionismus, Intervention, alles das. Da gibt es eine große Übereinstimmung zwischen Deutschland und Großbritannien und das hat Deutschland geholfen, seine wirtschaftspolitische Vorstellung im Wesentlichen zur Leitschnur des Handelns der EU zu machen.
Aber lassen Sie mich nochmal das Wort Störenfried benutzen. Ist es nicht so, dass Großbritannien immer eine Sonderrolle in der EU hatte und immer, sage ich mal, mehr auf den Tisch geklopft hat, was Eigeninteressen angeht als andere?
Na gut, das war Maggie Thatcher mit der berühmten Handtasche. Ich glaube, das ist sogar ein englischer Ausdruck, Herr Marquardt, jetzt Handbagging hier. Also mit der
das
Hand
hat Geschichte gemacht.
Ja, ja, mit der Handtasche auf den Tisch schauen und sagen, ich will mein Geld zurück. Das hatte damals aber auch Gründe. Sie sind der größte Nettozahler. Also ich würde das in der Schärfe nicht sehen. Wir haben das am Anfang schon gesagt, was die Briten nicht wollen, ist eine echte politische Union. Ja, das wollen sie nicht. Sie wollen nicht Teil einer wirklichen politischen Union sein. Und das geht über diejenigen hinaus, glaube ich, die jetzt den Brexit unterstützen.
Aber heißt das nicht, Frau Schwarzer, dass die Briten die Trauben wollen, aber alles andere soll bitteschön auf dem Festland bleiben?
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die Briten haben einfach ein sehr pragmatisches Herangehen an die Europäische Union, haben ihre Präferenzen klar definiert. Sie haben eine etwas lockerere Vorstellung von politischer Integration als einige kontinentaleuropäische Staaten, wo ja die Idee des Föderalismus, des europäischen Föderalismus, eine ganze Weile lang das Denken mit beeinflusst hat. Das war in Großbritannien nie so. Und sie wollen sich, glaube ich, nicht so sehr immer was rauspicken, aber sie glauben einfach, dass für alle vielleicht gar nicht so viel nötig wäre. Also ein gemeinsamer Markt mit einem gewissen Rahmen aus Gesetzen und Politiken, die das Marktgeschehen in gewissen Bahnen regeln. Und dann eben intergouvernementale Zusammenarbeit, wo es aus Sicht der Hauptstädte sinnvoll ist. Ich glaube, das ist ein Europamodell, was in London eigentlich fast über die letzten Jahrzehnte so vorhanden war. Es gab da nur wenige Momente, wo man mal dachte, vielleicht nähert sich Großbritannien der Idee des Eurozonenbeitritts an. Vielleicht gibt es doch langsam ein Verständnis für supranationale Institutionen. Aber das waren nur kurze Momente. Ich glaube, Großbritannien ist sich da relativ treu geblieben über die letzten Jahrzehnte.
Jens-Peter Marquardt, wenn man sich all die Zahlen anguckt, die wirtschaftlichen Zahlen, die Folge eines Brexits, dann muss man doch eigentlich den Briten sagen, das, was ihr da macht, ist unvernünftig. Wie können die Menschen trotzdem für einen Ausstieg stimmen, wenn man sich die wirtschaftlichen Zahlen anguckt?
Da müssen wir wieder daran anschließen, an das, was Günter Verheugen über die gesamte Stimmung eigentlich der Menschen, der Bürger in Europa und über Europa hinaus gesagt hat. Im Augenblick gibt es wirklich eine sehr fast weltweit verbreitete Stimmung gegen das Establishment, gegen die da oben, ob die nun in London sitzen oder in Brüssel sitzen. Und das ist zum großen Teil irrational, selbst wenn man dann denen sagt, die sich irgendwie abgehängt und benachteiligt fühlen. Aber wenn ihr rausgeht aus dem Binnenmarkt, dann gehen noch mehr Jobs verloren. Dann sagen sie, das ist mir egal. Ich will denen irgendetwas heimzahlen. Sie wollen Cameron seine Sparpolitik heimzahlen, jetzt mit bei diesem Referendum. Auch da geht es nicht wirklich um die Frage EU ja oder nein. Es ist auch eine Protestwahl sozusagen der Bürger gegen das Establishment. Wenn Sie sich nämlich das Parlament anschauen, dann sind mehr als drei Viertel der Abgeordneten im Unterhaus dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Also eine überwältigende Mehrheit. Aber in der Bevölkerung sieht es anders aus. Die wollen eben genau diesem Establishment, das da in Westminster im Unterhaus sitzt, jetzt zumindest die gelbe, wenn nicht die rote Karte zeigen.
Herr Günther Verheugen, ganz kurz noch vor den Nachrichten. Was hat denn in Brüssel falsch gemacht, dass die Menschen sagen, wir wollen der EU die rote oder gelbe Karte zeigen?
Ja, also das kann ich nicht in einer Minute sagen.
Gut, wir haben
dann sage ich, nein, ich sage eins.
Wir schlagen eine Brücke.
Ich denke, der Hauptpunkt ist wohl, dass das ganze europäische Projekt in den letzten zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten heruntergekommen ist zu einem technokratischen, bürokratischen Monster geradezu, das keine Attraktivität für die Menschen ausübt.
Wir können auch nachher noch weiterreden über den Europaprotest, über den Protest gegen das Establishment. Ihnen sei gesagt, wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage, bricht die EU auseinander? Und die Briten stimmen ja mit dem Brexit auch über Europa ab. Und Sie reden heute Abend mit Daniela Schwarzer. Sie ist Analystin der Europapolitik. Günter Verheugen, ehemaliger EU-Kommissar. Und Jens-Peter Marquardt ist Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London. Und rufen Sie uns an und dann können wir miteinander plaudern. 08000 441 777. Dann rufen wir Sie zurück und wir reden nach den Nachrichten miteinander. Bis dahin. Am Mikrofon Andreas Burmann mit der Redezeit im Themenabend. Worüber reden wir? Wir reden über die Frage, bricht die EU auseinander? Die Briten stimmen über Europa ab. Das tun sie am Donnerstag. Und wir reden über die Fragen, welche Folgen hätte solch ein Brexit für die Briten, für Europa und auch für Deutschland? Und wie sehr würde ein Austritt die EU schwächen? Oder können Sie sich, und Sie sind auch gefragt, vorstellen, dass es eine EU ohne die Briten gibt? Dann rufen Sie uns an 08000 441 777.
Die Wahrscheinlichkeit, wenn England sich für den Austritt entscheidet, dass Europa dann nicht mehr diese Weltbedeutung haben kann, ist sicherlich sehr hoch.
Wenn die Briten austreten, dann wird das zwar jeder als eine große Katastrophe empfinden, aber weil man es als Katastrophe empfindet, wird man darüber nachdenken, was eigentlich falsch läuft. Und das ist eines der wesentlichen Dinge. Kleinstaaterei nach innen und nach außen. Und viele Menschen können sich damit nicht identifizieren.
Ich schätze für uns eventuell, dass Frankfurt als Börsenplatz wächst, dass eventuell Europa wieder mehr sich diversifiziert, was natürlich nicht gut ist.
Ich glaube, dass insgesamt der Staatenzusammenhalt infrage gestellt wird und dass dadurch auch andere auf die Idee kommen, nach dem Motto, nehmen, aber nicht geben. Dann ist ganz schnell die Mentalität eben, dann verlasse ich das Ganze.
Ich glaube, dass nur wenige Staaten etwas Ähnliches machen würden wie die Briten, eine Volksbefragung und dann mit dem Ergebnis Austritt. Weil die meisten von dem Beitritt etwas haben. Allein in der Kasse spüren sie es, sie kriegen Geld.
Ich sehe auch eine Chance drin, weil ich glaube, zu viele Leute nicht wissen, was sie eigentlich in Europa haben. Und damit nochmal offenbar würde, dass Europa eine sehr gute Sache ist. Man kann damit sicher vieles verbessern, aber die Richtung stimmt.
Ich fände ein kleines Kerneuropa mit Kompetenzen auch sinnvoller als dieses Riesengebilde, diese Krake, die sich ja kaum noch einigen kann in vielen Punkten. Also von daher wäre das vielleicht der Anfang eines ganz gesunden Gesundschrumpfungsprozesses.
Bricht die EU auseinander? Darüber reden wir. Das waren erste Stimmen gesammelt von Sarah Klösser. Und wenn Sie eine Stimme, eine Meinung haben, vielleicht auch Groll, dann rufen Sie uns an 08000 441 777. Daniela Schmarzer, Sie sind Analystin der Europapolitik. Wenn Sie diese Stimmen hören, für wie gefährlich halten Sie den Brexit für das Gesamtgebilde Europa?
Nun, ganz kurzfristig gesehen, glaube ich, könnte wirklich von einem Brexit-Votum ein ziemlicher Schock ausgehen. Es wird viel darüber gesprochen, wie das Pfund reagieren würde, dass die Währung in den Keller gehen würde, dass man einen schwarzen Freitag an den Börsen in London hätte. Aber ich glaube, es wäre auch in der EU insgesamt auf dem Kontinent mit einer Erschütterung zu rechnen. Denn es wäre eine Krise, die sicherlich für einen Vertrauensverlust in den Märkten sorgen würde. Und das könnte uns die Euro-Krise wiederbringen, denn es könnten insbesondere die Länder, die schwach sind und an der Peripherie sich befinden in Südeuropa, besonders betroffen sein. Aber wenn man da über den Tag hinaus guckt und über vielleicht die nächste Woche und die nächsten Wochen, dann glaube ich doch, dass Europa mit diesem Votum einen pragmatischen Umgang finden wird. Und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, was müssen wir denn nach innen tun, tatsächlich vielleicht in einer kleineren Gruppe von Mitgliedstaaten, um Europa zu stärken. Ich schließe nicht aus, dass es auch einen deutsch-französischen Vorstoß geben könnte, um in dieser Situation der Krise zu zeigen, und zwar sichtbar zu zeigen, wir machen weiter, wir wollen Europa verbessern. Wir halten nicht an dem fest, was wir haben, sondern wir denken ernsthaft darüber nach, was Europa besser machen kann.
Heißt das, Sie sagen, der Brexit könnte so eine Art gesunder Schock sein?
Also ich denke, erstmal liegt die Betonung aus meiner Sicht auf Schock. Und mit diesem Schock muss man umgehen. Und da müsste ganz besonders die Europäische Zentralbank in die Bresche springen. Die Regierungen müssten sehr schnell reagieren, wenn es tatsächlich zu einer erneuten Unruhe an den Finanzmärkten kommt in Reaktion auf das Votum. Aber dann ist tatsächlich politischer Handlungswille und eine gewisse Vision gefordert, wie man weitermacht. Und das Problem ist, dass wir 2017 in zwei großen Mitgliedstaaten, nämlich in Deutschland und in Frankreich, vor Wahlen stehen. Frankreich wählt Präsident und Parlament und es wird dann eine neue Regierung geben. Deutschland steht vor den Bundestagswahlen im kommenden Jahr. Wenn die Situation nach diesem Anfangsschock in einigermaßen ruhigen Bahnen verläuft, sehe ich erst danach eine weitere Initiative. Mhm. Aber wenn der Schock sehr, sehr groß ist, dann muss sofort gehandelt werden. Und dann muss Europa seine Glaubwürdigkeit wieder kriegen. Und das sind tatsächlich Ideen aus den Hauptstädten gefragt.
Günther Verheugen, Ihr Parteikollege, Genosse Sigmar Gabriel hat gesagt, käme es zu einem Brexit, der Blick der Welt auf die EU würde ein anderer werden. Was meinen Sie, würde sich der Blick auf die EU verwandeln?
Ja, das ist leider wahr. Bisher war es ja so, dass in vielen Teilen der Welt die europäische Integration als ein Zeichen der Hoffnung gesehen wurde. Ja, man macht sich gar keinen Begriff davon. Je weiter man von Europa wegkommt, desto stärker spürt man das. In anderen Regionen die Menschen sagen, Mensch, ihr habt da was geschafft in Europa, das hätten wir auch gerne. Und dieses Gefühl ist in den letzten Jahren schon immer schwächer geworden. Ich glaube nicht, dass wir nach einem Brexit noch irgendwo als ein Modell angesehen würden. Aber das ist nur die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Tragfähigkeit des gesamten Systems, also die Frage, wie zukunftsfähig es ist, mit einem Fragezeichen versehen würde. Und das hätte eben nicht nur die wirtschaftlichen Folgen, von denen Frau Schwarzer gerade mit Recht gesprochen hat, das hätte auch politische Folgen. Wir würden, das ist meine Einschätzung, bei der Entscheidung über Fragen der Weltpolitik, die ja getroffen werden müssen, weil alle Probleme, die meisten Probleme inzwischen globaler Natur sind, nicht auf Augenhöhe mit den anderen Global Playern am Tisch sitzen. Wir würden keine Rolle spielen und marginalisiert werden.
Jens-Peter Marquardt, sieht man das in London auch so?
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass dann Großbritannien an Einfluss verlieren wird, dass man dann ja allein auf der Weltbühne dastehen wird. Das wird in der Tat als Gefahr in der Regierung hier gesehen, auch in Oppositionskreisen. Aber das ist eine Sache, die Bürger hier bei diesem Referendum nur ganz, ganz am Rande interessiert.
Adam Reifenberger hat uns angerufen. 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich habe zwei Punkte, die eindeutig für einen Austritt Englands aus der EU sprechen. England hat sich an allen Regime-Change-Kriegen in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien beteiligt und will keine der dadurch verursachten Flüchtlinge aufnehmen. Der zweite Punkt ist, das Geschäftsmodell der City of London erlaubt Großinvestoren, Hedgefonds und Konzernen, die Steuervermeidung zu optimieren. Und dann habe ich noch eine direkte Frage an Herrn Verheugen. Es gibt Bestrebungen der Erweiterung der EU nach Asien, Georgien und der Türkei. Ist eine totale Umzingelung Russlands vorgesehen?
Das ist eine Frage, die machen wir ganz schnell, bevor wir wieder zurück nach Großbritannien kommen. Herr Verheugen, die Frage soll nicht unbeantwortet bleiben.
Die Frage des Beitritts der Türkei ist seit 1962 auf der Tagesordnung. Und seit 1962 wird der Türkei versprochen, dass sie Mitglied werden kann. Also das hat nun wirklich nichts mit Russland zu tun. Aber im Augenblick ist die Möglichkeit, dass es dazu kommt, ja ziemlich weit entfernt. Georgien ist eine ganz andere Sache. Georgien hat keine Zusagen dieser Art. Ich rechne auch nicht damit, dass die kommen werden. Georgien möchte gerne sich näher an Europa anschließen, gerade weil es sich von Russland bedroht fühlt. Aber die Reaktion der Europäischen Union auf Kaukasusstaaten ist doch die, sie eher auf Distanz zu halten.
Herr Reifenberger, ich würde gerne die beiden Punkte noch mal klären. Sie haben gesagt, die Briten haben Kriege geführt und wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Und
die sich aus den Kriegen ergeben haben.
Genau. Und das Zweite war die Finanzwelt in London, die Sie kritisieren. Ja. Heißt das, Sie sind dafür, dass die Briten rausgehen?
Aber ganz sicher.
Was wäre dann gewonnen?
Gewonnen wäre, dass England halt eben nicht mehr die anderen EU-Staaten die Steuereinnahmen schädigen kann. Übrigens wundert das überhaupt nicht, weil ja der Kommissionspräsident Juncker jahrzehntelang dasselbe Geschäftsmodell in Luxemburg verfolgt hat.
Mhm. Frau Schwarzer, was sagen Sie dazu, wenn Herr Reifenberger sagt, diese beiden Punkte sind für ihn eigentlich Grund genug, dass die Briten die EU verlassen?
Also es sind definitiv zwei Punkte, wo die Sie ganz genau identifiziert haben, dass da auch zwischen Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedliche Ansichten herrschen. Das Thema Irakkrieg, wo wirklich eine Trennung durch Europa ging und Großbritannien, aber auch Mitgliedstaaten wie Polen auf Seiten der USA waren und gesagt haben, wir werden hier intervenieren und andere gesagt haben, das machen wir nicht. Es ist eine Kritik, die über Großbritannien hinausgeht. Die USA wird da oft auch mit angesprochen, dass hier außen- und sicherheitspolitisch gehandelt wurde und jetzt die Folgen eigentlich nicht geteilt werden, sondern dass einige Staaten wie Deutschland eine besondere Last tragen. Also bei dem Argument bin ich bei Ihnen. Aus meiner Sicht wäre die Folge nicht, aus meiner Sicht ist es deshalb nicht besser, dass Großbritannien geht, sondern dass man eine sehr ernsthafte Diskussion miteinander führt, welche Verantwortung wer im Nahen Osten übernimmt und wie man eben mit anderen Maßnahmen weiterkommt als der Intervention. City of London, ganz
ja,
kurz.
Ja, bitte, ja, gerne.
Die Beobachtung ist genau richtig. Ich befürchte nur, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt, dann kann es sein, dass eines seiner Modelle eben sein wird, einen Finanzplatz zu entwickeln, der noch deregulierter ist und deshalb versucht, also auf diese Art und Weise versucht, Wettbewerbsvorteile herauszuschlagen. Ob das klappen würde, ist unklar. Man sieht im Moment unterschiedliche Signale aus dem Finanzsektor, nämlich einige Banken, die sagen, wir mieten lieber schon mal Bürofläche in Frankfurt und Paris an und andere sagen, ach, wir gucken uns mal das an, vielleicht ist das für uns vorteilhaft. Aber tatsächlich ist die Frage der Regulierung von Finanzakteuren und die Steuerfragen sind ein ständiger Streitpunkt mit London. Das ist völlig richtig.
Wolfgang Mietke aus Hohenhameln. Guten Abend, Herr Mietke.
Ja, guten Abend.
Sie haben das Wort.
Also zunächst einmal möchte ich meinem Vorredner uneingeschränkt zustimmen. Das waren sehr richtige, sehr nachvollziehbare Gedanken. Das Thema heute Abend ist ja, zerbricht die EU? Eigentlich nicht, gehen die Briten raus. Mir persönlich ist das relativ egal. Zum Thema, zerbricht die EU? Ja, sie wird zerbrechen, weil die Verwaltung, die Administration das System völlig überzogen hat. Und ich habe mit großer Verwunderung Herrn Verheugen vor der Nachrichtenpause gehört, der selbst die Kommission oder die Verwaltung als Monster bezeichnet hat. Er war mal Teil dieses Monsters.
Ich habe aber dagegen gekämpft, im Gegensatz zu anderen. Na. Ja, habe ich.
Streiten Sie sich nicht, meine Herren, bleiben wir
doch, auf der Sache. Da muss ich schon drauf bestehen.
Das können Sie.
Ich habe diese Kritik an der bürokratischen und technokratischen Erscheinungsform der Europäischen Union geäußert, als ich im Amt war. Das hätte mich beinahe das Amt gekostet, nebenbei gemerkt.
Warum sind Sie im Amt geblieben?
Weil ich was durchgesetzt habe, weil unter meiner Verantwortung ein großes Programm in Gang gesetzt worden ist, die Bürokratielasten, die auf europäischen Unternehmen liegen, zu reduzieren. Und das ist auch gelungen.
Herr Mietke, um ihm beizuspringen, Günther Verheugen hat auch gesagt, Sie korrigieren mich, Herr Verheugen, wenn es nicht ganz stimmt, wäre die EU ein Beitrittskandidat für die EU, würde er einen Beitritt ablehnen?
Ja, das habe ich auch gesagt, als ich im Amt war und nicht erst hinterher.
Ja, warum haben Sie das gesagt?
Ja, weil wir in der Europäischen Union ein Demokratiedefizit haben. Wir haben kein voll entwickeltes parlamentarisches, demokratisches System in der EU. Die intergouvernementalen Elemente sind da immer noch viel zu stark.
Wir reden heute Abend über die Frage, bricht die EU auseinander? 08000 441 777 ist die Telefonnummer. Jens-Peter Marquardt, ist denn der Protest zu spüren bei dem Brexit-Kampf dafür dagegen, dass der Protest sich gezielt gegen Brüssel richtet?
Er richtet sich auch gegen Brüssel, aber ich habe ja jetzt über die vergangenen Wochen hier wirklich den Wahlkampf beobachtet. Und da zeigte sich das, was vorher auch schon Umfragen nahegelegt haben, dass das Thema EU eine untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Seltsamerweise, denn es geht ja bei diesem Referendum um die EU. Es geht um andere Dinge. Es geht vor allem und mit Abstand vor allem um das Thema der Zuwanderung. Es gibt viele Briten, die der Meinung sind, dass es zu viele Fremde sind, die in den vergangenen Jahren hier ins Land gekommen sind. Dafür muss jetzt die EU büßen. In der Tat ist das Problem etwas größer geworden seit der Freizügigkeit für Arbeitnehmer. Aber es ist immer noch so, dass die Zuwanderer, die aus der EU kommen, nur etwa die Hälfte der jährlichen Zuwanderer stellen. Also man kann auch nicht sagen, dass Großbritannien die Kontrolle wieder über die Zuwanderung erhalten würde, wenn sie die EU verlassen. Das ist das wirklich beherrschende Thema und nicht etwa dieses eher in akademischen Kreisen und Kreisen der Eliten diskutierte Thema des Demokratiedefizits, der Frage der Souveränität. Das war der Auslöser dieses Referendums. Aber die Debatte unter den Bürgern und jetzt zwischen den beiden Lagern hat sich verlagert hin auch zu diesen Problemen. populistischen Themen. Wir wollen der Regierung einen Denkzettel geben. Wir wollen protestieren gegen Camerons Sparpolitik. Und vor allen Dingen, wir wollen hier keine weiteren Ausländer haben.
Günther Verheugen, ist das dann nicht berechtigt für diejenigen, die für den Brexit stimmen, weil sie sagen, Europa hat, was die Flüchtlingspolitik angeht, versagt. Keiner will sie haben. Und jetzt kriegt Europa aus Großbritannien die Quittung?
Wir haben keine europäische Flüchtlingspolitik. Es gibt Elemente einer europäischen Asylpolitik, ja. Also das regelt aber nur Mindeststandards für Verfahren. Aber eine europäische Flüchtlingspolitik haben wir nicht. Die Frage, wer in ein europäisches Land von außen, also wir reden nicht über die Freizügigkeit innerhalb der EU, ja, sondern wer von außen in ein europäisches Land reinkommt, ist keine Angelegenheit, die in Brüssel entschieden wird oder auf europäischer Ebene. Das entscheidet nach wie vor jedes Land für sich selbst. Das entscheidet auch Großbritannien für sich selbst. Und Herr Marquardt hat völlig recht, wenn er sagt, mit ihrem Austritt ändern die Briten an dieser Situation überhaupt nichts. Ja, darf ich noch einen Gedanken sagen, der mir wichtig ist? Ich bemühe mich herauszufinden, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Ja? Woher kommt diese Feindseligkeit gegen Zuwanderung? Und ich frage mich, ob es vielleicht im Kern darum geht, dass dieses Land seine Seele sucht oder seine Identität. Dass viele Menschen in diesem Land, wie übrigens auch bei uns, die Gefahr sehen oder die Angst haben, dass wir unsere nationale Eigenart, unsere nationale Identität verlieren in einer Gesellschaft, in der wir uns angewöhnen müssen, mit Menschen aus ganz vielen und unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzuleben. Das scheint mir das Problem zu sein. Da wir das aber müssen, dieses Zusammenleben organisieren, ist es Aufgabe der Politik, die Menschen darauf vorzubereiten, um ihnen zu erklären, wie das geht. Ja?
Meinen Sie denn, Jens-Peter Marquardt, dass die Briten auf Identitätssuche sind oder haben sie zu viel davon?
Die sind nicht mehr oder weniger auf Identitätssuche als die Deutschen. Also ich sehe hier so viele Parallelen in dieser Angst vor Zuwanderung. Zum Beispiel ist die Angst hier in Großbritannien, in den Gegenden am größten, wo es die wenigsten Ausländer gibt. Das können wir ja in Deutschland genauso feststellen, in den neuen Bundesländern. Dort, wo wenige Ausländer sind, dort ist die Angst am größten. Hier in London. London ist ein Melting Pot. London hat so viele Nationalitäten, hat jetzt gerade einen pakistanischstämmigen Bürgermeister mit großer Mehrheit gewählt. London wird beim EU-Referendum mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib in der EU stimmen, weil es auch kein wirkliches Problem mit Ausländern hat. Das ist wirklich zum Teil irrational, was da stattfindet. Das können wahrscheinlich Psychologen besser erklären als ich zumindest, aber wahrscheinlich auch besser als Politiker. Das sind Übersprungshandlungen, das sind Ängste, man fühlt sich irgendwie abgehängt. Früher war alles besser. Ist ja auch interessant, dass vor allen Dingen die Älteren hier wahrscheinlich für den EU-Austritt stimmen werden, weil sie irgendwie eine Erinnerung an die glorreiche Zeit vor vielen Jahrzehnten haben, die aber auch gar nicht so glorreich war.
Wolfgang Mietke, Sie sind noch da. Ich wollte Sie noch was fragen, Herr Mietke. Inwieweit halten Sie denn die Flüchtlingsfrage für einen Katalysator dieser EU-Debatte, dieser Brexit-Debatte?
Also sie spielt bestimmt eine Rolle, sie spielt aber nicht nach meiner Meinung die entscheidende Rolle. Sie mag auch in England, ich kann es nicht so richtig einschätzen, eine wichtige Rolle spielen. Aber nochmal, der Grund für die EU-Skepsis, die wachsende EU-Skepsis in den meisten Ländern Europas, ist die Verwaltung der EU. Mhm. Das ist dieser Moloch.
Mhm. Gut, wir notieren mal das Wort EU-Skepsis. Vielleicht kommen wir noch darauf zurück. Vielen Dank, Herr Mietke. Michael Diethelm aus Flensburg. Ist das richtig, Herr Diethelm?
Guten Abend, ja, das ist richtig.
Wunderbar. Sie haben das Wort.
Ja, also ich kann mich da in die Vorgespräche, die ich jetzt in der Wartezeit gehört habe, nur einfügen. Ich bin der Meinung, also die These ist, bricht die EU auseinander. Tatsächlich droht die EU auseinanderzubrechen. Und das ist kein Vorgang, der jetzt nur mit der Abstimmung der Briten über den Verbleib in der EU zusammenhängt, sondern das ist ein gewachsener Zustand. Wenn man sich in den letzten Jahren anguckt, wie viele EU-Mitglieder sogenannte Rechtspopulisten in die Regierung bekommen haben oder in beträchtlicher Zahl in die Parlamente bekommen haben, dann muss man sich fragen, woher kommt das und sind diese sogenannten Rechtspopulisten nicht vielleicht auch möglicherweise EU-Besorgte? Ich denke, dass die Vorgängerin der EU, die EWG, nie in Gefahr war, auseinanderzubrechen. Und jetzt sind aber in der beschleunigten EU so viele handwerkliche Fehler gemacht worden, wie zum Beispiel eine Gemeinschaftswährung einzuführen, ohne eine gemeinsame Fiskalpolitik zu haben. Und das mit stark differierender Wirtschaftskraft. Und die Aufnahme zum Beispiel von Griechenland, was im Grunde genommen die Kriterien nicht erfüllen konnte und darunter jetzt leidet. Mhm. Das ist für mich das größte Problem. Es sind einfach Probleme. Es wird immer nur darüber gesprochen, ob man sich Sorgen macht, ob die EU oder die Griechenlandrettung zu teuer wird. Meine größte Sorge ist, in all diesen Ländern haben wir eine Jugendarbeitslosigkeit, die unerträglich ist. Das ist für mich eine Bedrohung des sozialen Friedens, wenn anderthalb Generationen von Griechen und Spaniern und Portugiesen keine Perspektive haben. Mhm. Und die sind gefangen in einer Währung, wo sie mit Deutschland konkurrieren müssen.
Gut, Herr Dietem, ich würde gerne, Sie haben kurz die Biografie angesprochen, diese Krise Europas, und mal Herrn Verheugen fragen. Wann hat es für Sie eigentlich begonnen, Herr Verheugen, dass wir keinen Bruch, aber Risse gesehen haben in der EU?
2005. Und das können Sie nachgoogeln. 2005 habe ich ein Buch geschrieben unter dem Titel Europa in der Krise. Da haben viele Leute sich gewundert, wie ich das sagen konnte. Aber ich hatte das abgeleitet aus dem gescheiterten Verfassungsprojekt, das ja nicht in den neuen Mitgliedsländern gescheitert ist, sondern in Gründungsländern, in Frankreich und in den Niederlanden. Und meine These war und ist, dass die Zeit vorbei ist, wo europäische Integration als ein Projekt der politischen Eliten vorangetrieben werden konnte und die Leute machen es schon irgendwie mit. Also, dass die Zeit des allgemeinen Konsenses über Europa vorbei ist und dass man jetzt eine Politik haben muss, die die Bürgerinnen und Bürger Europas einbezieht. Mhm. So, also damit fing die Krise an und dann wurde sie verschärft durch die Einwirkung von außen. Also die Finanz- und Schuldenkrise, die Wachstumskrise, die Konjunkturkrise, die Flüchtlingskrise und auch die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Und hier würde ich gerne einen Satz sagen zu dem, was unser Hörer gerade gesagt hat über Griechenland. Er hat recht, wenn er sagt, es war ein Fehler, Griechenland in den Euro aufzunehmen. Das ist fahrlässig gewesen. Aber was ich sagen möchte, etwas anderes. Mir ist beim Fall der Griechenland bewusst geworden, dass irgendetwas kaputt gegangen ist in Europa. Dass die Art und Weise, wie gerade in unserem Land über die Griechen, aber auch über die Spanier, Italiener, die Portugiesen gesprochen wurde, geschrieben wurde, diese beispiellose Hetze, die wir bei uns erlebt haben, und wo sind Menschen aufgestanden und haben gesagt, das machen wir nicht mit. In der Art und Weise, wie wir übereinander reden in Europa, entscheidet sich, ob und wie wir miteinander leben können. Und ich habe bei dieser Art und Weise, wie wir übereinander geredet haben, was man hier aus Berlin gehört hat, was man in bestimmten deutschen Zeitungen gelesen hat, waren der mit den ganz großen Buchstaben, mir ist schlecht geworden dabei. Und alle diese Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Aus dem Europa des Vertrauens ist ein Europa des Misstrauens und der Feindseligkeit geworden.
Daniela Schwarzer, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, es ist nicht nur alles Krise, sondern Sie haben auch Wörter benutzt, es ist auch ein Fortschritt im Sinne des Zusammenhalts da, wenn ich das richtig erinnere. Wir haben jetzt eine ganze Tabelle von Krisen gehört. Wo sehen Sie denn den Klebstoff, sag ich mal so?
Also erstmal hat Europa bewiesen, dass es auf die Serie von Krisen seit 2008, die Finanzkrise aus den USA übergeschwappt ist, dass es darauf relativ schnell reagieren konnte und wirklich Institutionen und Instrumente geschaffen hat, um insbesondere den Euro besser zusammenzuhalten. Und das haben viele völlig unterschätzt, dass Europa das können würde. Und ich glaube, es ist also so sehr die Aussage richtig ist, dass der Euro unvollständig geschaffen wurde und man nicht richtig bis zu Ende gedacht hat und gedacht hat, man kann in ruhigen Zeiten dann vielleicht die fehlenden Elemente hinzutun. So sehr ich das teile, würde ich eben auch sagen, dass dieser Lernprozess durch die Krise enorm beschleunigt wurde und ein Teil dessen, was der Euro wirklich braucht, etabliert wurde. Ganz wichtig fand ich in dem, was Herr Diethelm gesagt hat, der Verweis auf die soziale Stabilität und die mangelnde soziale Stabilität und Kohäsion, die wir zwischen Mitgliedstaaten sehen, aber natürlich auch ganz besonders innerhalb von Mitgliedstaaten, wo die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft, wo wir gerade bei der jüngeren Generation wirklich so hohe Arbeitslosigkeitsraten haben, dass man da von einer sehr breiten Hoffnungslosigkeit ausgehen muss. Das hat weitreichende soziale Folgen. Und Europa ist nach wie vor herausgefordert, auf diese Themen eine Antwort zu finden. Es gibt da erste Schritte in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Aber wir müssen begreifen, dass das wirklich ein europäisches Problem ist und wir das nicht den Ländern alleine überlassen können, auch wenn sie natürlich in gewisser Weise selbst verantwortlich sind, Reformen durchzuführen. Aber in dieser Phase, wo die Krise noch nachwirkt, brauchen sie Unterstützung.
Sie hören die Redezeit im Themenabend auf NDR Info und wir reden heute über die Frage, bricht die EU auseinander? 08000441777. Günther Pache aus Nettlingen. Guten Abend, Herr Pache.
Guten Abend, hallo. Ja, ich wollte eigentlich eine Lanze brechen für Europa. Mich ärgert einfach, dass Europa so schlecht geredet wird. Natürlich werden jetzt viele sagen, es wird schön geredet. Nein, ich bin froh, dass es Europa so gibt, wie es ist. Es gibt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Meinungen. Und wir leben in Frieden und Freiheit und auch in einem relativen Wohlstand. Und ich denke, das ist das, wo wir stolz drauf sein können. Und mich ärgert eben die Leute, die jetzt das irgendwie permanent schlecht reden wollen. Mhm. Und ich würde es total schade finden, wenn die Engländer jetzt rausgehen. Natürlich wird die Welt nicht zusammenbrechen, aber sie gehören einfach dazu. Und das wollte ich einfach mal loswerden.
Herr Pache, ich würde gerne mal das, was Sie gesagt haben, Frieden und Freiheit, das ist ja für Sie ein großes Motiv dieser EU-Welt.
Das ist, ja genau.
Ob das denn ist jetzt,
wirklich für mich.
Jens Marquardt, verfängt das noch Frieden und Freiheit in der Debatte in Großbritannien?
Ja, aber wie ich schon gesagt habe, ist das nicht das entscheidende Thema. Aber natürlich, auch David Cameron hat dieses Thema heute wieder erwähnt und auch gesagt, dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist. Aber wie ja auch vorher schon gesagt wurde, die Briten, obwohl sie eigentlich die Erfinder dieses europäischen Einheitsgedankens sind, 1946, Churchill hat damals eben gesagt, wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa. Er war also der Erfinder der Vereinigten Staaten. Staaten von Europa, hat dann aber ein paar Absätze später auch gesagt, das sollen Deutschland und Frankreich verantwortlich vorantreiben und wir Briten werden da sozusagen außen vor als Förderer bleiben. Also gerade nach dem Kriege war dieser Gedanke, wir können diese Zeit der Konfrontation der Nationen auf dem europäischen Kontinent, diese furchtbare Zeit zweier großer Weltkriege, die können wir nur überwinden durch eine Europäische Union, durch ein Gebilde, das eben die Nationalstaaten überwindet. Das war damals auch in Großbritannien anerkannt. Aber nun ist das schon ein bisschen her, diese 70 Jahre, die jetzt vorbeigegangen sind. Und ich glaube, dass viele Bürger in Großbritannien, aber auch auf dem Kontinent, das inzwischen als selbstverständlich empfinden, dass Frieden in Europa herrscht, dass sie dieses gar nicht mehr als Geschenk oder als Produkt der europäischen Einheit anerkennen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass dieses in allen Diskussionen wieder hervorgehoben wird, dass es nicht nur um Wirtschaft und freien Markt geht, sondern auch um den Frieden.
Herr Pache, womit könnte denn die EU Ihrer Meinung nach aktuell noch werben? Gibt es noch was anderes außer Frieden und Freiheit? Haben Sie eine Idee? Sind Sie noch da, Herr Pache?
Ja, ich bin noch da, ja.
Das war eine Denkfrage.
Natürlich, klar. Ich sage jetzt, die anderen Dinge darf man nicht vergessen. Das sehe ich ganz genauso. Ja, aber dieser Grundgedanke, der geht mir jetzt irgendwie verloren.
Ja.
Sonst muss man den Jüngeren auch, sage ich mal, an die Jüngeren weitergeben. Mhm. Ja, sonst geht dieser Europagedanke komplett verloren. Dann zählt nur noch die Wirtschaft, wer hat was davon und der Individualismus, der wird dann siegen und dann wird alles auseinanderbrechen. Da muss man immer wieder für werben.
Ja,
Herr Pache, ich würde Ihnen gerne dazu etwas sagen. Also das ist ja unser Gründungsmythos, ja, die Idee des Friedens als Lehre aus der Geschichte. Und viele Leute sagen, ja gut, das ist vorbei, da kriegt man heute keinen Hund mehr in den Ofen mit der vorgelockt. Und ich kann nur sagen, das ist ganz, ganz falsch. Das ist und muss es bleiben. Das absolut zentrale und fundamentale Motiv für die europäische Einheit. Denn der Frieden ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und es ist übrigens nicht so, dass wir überall in Europa Frieden hätten. Wir haben keinen Frieden in Europa. Während wir hier heute Abend gemütlich zusammensitzen, über die Radiowellen, wird in Europa geschossen und gestorben. Das wollen wir bitte nicht vergessen. Also und einen Schritt weiter zu gehen, Europa muss mehr sein als eine Organisation, die unter sich dafür sorgt, dass die Völker Frieden halten. Ich stelle mir Europa vor als eine Friedensmacht, die auch nach außen wirkt, also die politisch stark und einig genug ist und wirtschaftlich stark genug ist, um als eine Friedenskraft auch in den internationalen Fragen zu wirken, Einfluss zu nehmen auf die globalen Entscheidungen, zum Beispiel auch Einfluss zu nehmen auf das, was die Amerikaner sagen oder was die Amerikaner machen. Wir haben keinen Einfluss darauf, aus Gründen, die wir kennen. Wenn wir aber einiger wären, wenn wir mit einer Stimme sprechen würden, wenn wir unsere gemeinsamen Interessen wirklich darstellen könnten, dann wären wir stark genug, um selbst den Amerikanern zu sagen, nun lasst mal das, diese Geschichte, wie sie mit Irak und anderswo gemacht haben. Wer soll es denn sonst tun, wenn nicht wir? Und das ist für mich einer der stärksten Gründe dafür, weshalb wir dieses Projekt unter keinen Umständen aufgeben dürfen. Es geht nicht nur um den Frieden für Europa, es geht um unsere Verantwortung als Europäer für den Frieden in der Welt.
Ganz kurz, Sie haben immer ein Konjunktiv benutzt, Herr Verheugen, wenn wir denn einiger wären.
Ja.
Nun haben wir die Brexit-Abstimmung übermorgen. Ist das, was Großbritannien tut, eben nicht etwas, was genau diesem Satz zuwiderläuft?
So ist es.
Wir wollen einiger, wären wir doch einiger?
Ja, so ist es. Wir waren uns ja auch im Großen und Ganzen einig darin, dass die unmittelbaren Auswirkungen eines Brexit eine weitere Schwächung dieser Wirkungsmöglichkeiten darstellen.
Bevor Herr Gottlieb das Wort hat, Frau Schwarzer, wenn wir darüber reden, über Frieden und Freiheit, braucht aus Ihrer Sicht die EU ein neues, modernes Etikett, damit man auch die kriegt, die das für, wie haben Sie das vorhin gesagt, Herr Verheugen, hinter dem Ofen nur noch sehen, die Frieden- und Freiheitskampagne? Brauchen wir ein neues Etikett?
Wir brauchen beides. Wir brauchen ein ganz starkes Bewusstsein, warum Europa gegründet wurde und warum es so stark gewachsen ist. Und da bin ich Herrn Pache sehr dankbar, dass er das so klar formuliert und vorgebracht hat. Denn in der Tat merke ich, wenn ich zuhöre, wie Politiker über Europa sprechen, oft, dass sie das schon gar nicht mehr sich trauen, so in den Vordergrund zu stellen, weil sie das Gefühl haben, ja, dass die jüngere Generation, die selber keine Kriegserfahrung hat oder auch nicht mal mehr die Eltern, die Kriegserfahrung haben, für die ist das nicht mehr relevant. Und deshalb ist der Hinweis von Herrn Verheugen so wichtig. Es gibt natürlich kriegerische Auseinandersetzungen vor unserer Haustür in der Ukraine. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit die Kriege auf dem Balkan erlebt. Auch das konnten wir uns nicht vorstellen. Also ich bin da immer unter denjenigen, die dieses Argument sehr stark machen und warnen, das alles als gegeben anzusehen. Mhm. Und trotzdem müssen wir erklären können, wozu wir Europa in der Zukunft brauchen. Und deshalb ist das Thema der Jugendarbeitslosigkeit so wichtig. Da an dem Problem müssen wir viel mehr nachdenken. Wir brauchen ein Narrativ, was wir in der Welt erreichen wollen. Das ist vor allem in unserer Nachbarschaft. Und wir brauchen insbesondere für die Frage, wie stellen wir uns denn Europas Wachstum in Zukunft vor, eine Diskussion, die stärker nach vorne guckt. Denn wenn ich uns mit den USA vergleiche, da passieren Revolutionen, insbesondere im IT-Sektor und so weiter, wo Europa erst langsam hinkommt. Und wir brauchen diese Wettbewerbsfähigkeit, wir brauchen die Investitionen in die Zukunft und müssen da sehr klar sagen, dass wir das in nationaler Einzelstaatlichkeit überhaupt nicht mehr hinkriegen und deshalb zusammen über diese Themen reden müssen.
Frank Gottlieb aus Bassum. Guten Abend, Herr Gottlieb.
Schönen guten Abend. Ja, wenn ich jetzt so die ganzen Themen und das Ganze abwäge, dann sage ich trotzdem, die EU ist zum Scheitern verurteilt, weil viele Länder schmücken sich mit dem Etikett, wir sind jetzt in der EU, vielleicht haben die Osteuropäer, wo die ganzen rechten Despoten herrschen, sich gesagt, auf die Art und Weise können wir einen Gürtel gegen Russland aufbauen, ich weiß es nicht, das braucht keiner. Und es gilt genauso in Rumänien oder so, wo Sinti und Roma nicht in Ruhe leben können oder auf dem Balkan. Und wenn ich in Großbritannien, um auf das Hauptthema zurückzukommen, sehe, wie sich der Cameron einschleimt bei den Rechten Und was habe ich vorhin gerade gehört in den Nachrichten noch? Oder irgendwo eine Begrenzung der Flüchtlinge und so weiter? Das ist ja nur noch ein Armutszeugnis. Wenn das Ziel oder das Ergebnis ist, was die EU für sich in Anspruch nimmt, dann ist das gar nichts.
Das würde ich gerne mal untermauern, Herr Gottlieb, ob das denn stimmt, Jens-Peter Marquardt. Schleimt sich Cameron bei den Rechten ein?
Ja, weil er eben unter ihrem Druck steht. Er hat zwar überraschend vor einem Jahr die Unterhauswahlen mit absoluter Mehrheit gewonnen, aber hat jetzt eine Mehrheit von 12 Stimmen. Und das reicht nicht, um wirklich komfortabel zu reagieren, denn etwa ein Drittel seiner konservativen Fraktion hat das oberste Ziel, eben aus der EU herauszugehen. Und das ist eigentlich der Kern überhaupt dieses Referendums und dieser Bewegung weg von Europa. Im Grunde genommen ist das ein Problem der konservativen Partei. Das ist eigentlich ziemlich schrecklich, dass hier ein ganzes Land sozusagen durch den Streit innerhalb einer Partei zur Geisel geworden ist. Hätten wir diesen Streit in der konservativen Partei nicht, hätten wir dieses Referendum nicht gehabt und wir würden heute Abend über andere Dinge reden. Cameron hat ein Problem, oder mehrere Probleme, aber hat ein großes Problem. Er hat sich, um eben sich den Rechten nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern auch der EU-feindlichen UKIP-Partei zu nähern, hat er in den vergangenen Jahren den großen Nörgler in Brüssel gegeben, hat gegen alles Mögliche dort gestimmt, um den starken Mann zu markieren und zu sagen, ich habe es denen in Brüssel wieder gezeigt. So, jetzt ist er im Februar mit diesem Geschenkpaket aus Brüssel zurückgekommen, hat umgeschaltet und erzählt jetzt den Bürgern, Großbritannien ist sicherer, ist stärker und besser dran in der Europäischen Union. Wer soll ihm das eigentlich abnehmen, dass er sich innerhalb von wenigen Monaten von diesem EU-Skeptiker plötzlich zum EU-Euphoriker gewandelt hat? Das ist das große Problem der Glaubwürdigkeit seiner Kampagne hier.
Bleiben wir mal bei den Rechten, Daniela Schwarzer, und setzen wir noch das Wort Populist dazu oder Nationalisten. Sind das diejenigen, die EU gefährden? Denn die gibt es ja nun nicht nur in Großbritannien, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Anders gefragt, wie stark ist diese Kraft, dass sie dem europäischen Modell gefährlich werden kann?
Die Kräfte sind ziemlich stark und es gibt einige EU-Länder, wo sie es sogar schon in die Regierung geschafft haben. Und selbst wenn sie in der Opposition sind, wie wir das zum Beispiel in Frankreich sehen, können sie doch die gemäßigten Parteien sehr stark unter Druck setzen, ihren Diskurs mit zu übernehmen, wenn es um Migrationsthemen geht, wenn es um Europa geht und so weiter. Oder auch die ganze Euro-Debatte, Nord- und Süd-Spaltung der Eurozone. Da haben Rechtspopulisten viele Themen gesetzt und tatsächlich die eigentlich traditionell europafreundlichen Parteien der politischen Mitte wirklich zu Positionen gedrängt, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie annehmen.
Herr Verheugen, was tun wir gegen die Rechten?
Zu wenig auf jeden Fall. Und das fängt bei uns an. Wenn dieser schon nicht mehr voll zurechnungsfähige Gauland zum Beispiel in der Lage ist, Themen durch ein paar blödsinnige Sätze die Diskussion in diesem Lande über Tage und vielleicht sogar Wochen zu bestimmen, da fragt man sich doch, was ist eigentlich mit der politischen Kultur und der politischen Debatte in diesem Land passiert?
Denken wir mal wieder europäisch und nicht nur national. Ja. Was heißt das, wenn es nationalistische Kräfte gibt, rechtspopulistische Kräfte in vielen Ländern? Was heißt das für die
EU? Da muss man jetzt aber wirklich sagen, dass in fast allen Fällen, und ich habe das wirklich gründlich studiert, das dürfen Sie mir glauben, dass in fast all diesen Fällen diese Bewegungen nicht genuin europafeindlich sind. Das ist nicht das, weshalb sie entstanden sind. Die sind alle aus ganz anderen Gründen entstanden und sie benutzen das Europa-Thema, um ihre ganz anderen Botschaften weiter zu befördern, weil Europa sich in diesem Stadium der Schwäche befindet. Wenn wir in einem anderen Stadium wären, wäre das wahrscheinlich gar nicht so. Aber es hilft uns so nichts. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist zu demonstrieren, dass dieses System oder dieses Projekt der europäischen Integration reformfähig ist. Dass das, was an ihm kritisiert wird, verbessert werden kann. Denn es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Menschen die Idee der europäischen Einheit ablehnen würde. Alle Untersuchungen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Und interessanterweise übrigens die größte Zustimmung zu dieser Idee in Polen und in Ungarn. Ja? Das ist ja in einer gewissen Weise paradox. Sondern was sie ablehnen, sind Erscheinungsformen. Ja? Ist die Technik, in der es gemacht wird. Und die ist veränderbar. Und an der Stelle, glaube ich, haben unsere Staats- und Regierungschefs einen Fehler gemacht. Ich denke, sie hätten berechtigten Anliegen von Cameron, die er maßvoll vorgetragen hat, also mehr Flexibilität, mehr Subsidiarität, mehr Effizienz und diese Dinge, ich denke, das hätte man nicht so mit allgemeinen Zusagen beantworten sollen, sondern man hätte ernsthaft mit der Reform der Europäischen Union beginnen müssen, sodass wir jetzt in der Lage wären, in der schon Ergebnisse dargestellt werden könnten. Ich denke, dann wären wir besser dran.
Herbert Kroll aus Stiel. Guten Abend, Herr Kroll.
Guten Abend.
Wir hören Sie gut.
Ja, das ist schön. Also, was aus dieser EU geworden ist, da sehe ich keinen Sinn mehr drin. Das war ja alles mal sehr schön geplant. Hätte ja auch fantastisch klappen können. Aber es geht doch inzwischen so, dass einige wenige Länder machen und tun und zahlen und an einem Strang ziehen, so wie es sein muss. Das müssen aber alle tun. Da kommen Länder wie Ungarn, die schaffen mal eben die Pressefreiheit ab. Da kommt Polen, die schaffen mal eben die neutrale Gerichtsbarkeit ab. Und dergleichen mehr. Und das geht alles sanktionsfrei. Da kommen Protestnoten, da lachen die sich doch krank drüber. Und die ärmsten Länder, die am wenigsten dazu beitragen, schießen am meisten quer, halten aber alle die Hand auf. Und da sehe ich keinen Sinn mehr drin. Jetzt kommt England und sagt, ich möchte mein Europa, meine EU à la carte. Und das wäre doch alles, das noch für 20, wenn nicht mehr sein. Ja, dann ist das doch kein Wunder, dass die anderen Länder auch auf solche Ideen kommen. Und was soll das noch? Die EU ist gescheitert.
Herr Kroll, was ist denn Ihr Modell? Zurück zu Nationalstaaten?
So wie es eigentlich mal geplant war. Aber alle müssen damit leben, dass die Souveränität etwas eingeschränkt wird. Das kann man befürworten, das kann man ablehnen. Aber wenn es ein funktionierendes gemeinsames Europa geben soll, dann müssen alle an einem Strang ziehen und dann müssen auch in sauren Apfel mal gebissen werden. Mhm. Aber dass da alle möglichen Länder sagen, nö, wir machen da nicht mit, das machen wir aber anders und scheren sich den Teufel drum. Aber kassieren wollen sie alle.
Gut, das haben wir verstanden.
Ja, Herr Kroll, ich mir das noch lange anhören muss und anfange zu platzen, ja. Dieses Argument, die halten ja nur die Hand auf und wollen nichts leisten und wir sind diejenigen, die das alles bezahlen. Das ist so ziemlich das Falscheste, was man zu Europa sagen kann. Und das ist eine Denkweise, die gerade in Deutschland sehr weit verbreitet ist. Die Deutschen glauben allen Ernstes, ja, dass wir diejenigen sind, die das alles finanzieren. Die Wahrheit ist, dass wir diejenigen sind, die von den beiden großen wirtschaftlichen Einrichtungen der europäischen Integration, dem Binnenmarkt und der Währungsunion, mit Abstand am meisten profitieren. Wir sind die ganz großen wirtschaftlichen Gewinner. Der Abstand wird ja auch immer größer zu den anderen. Also diese Vorstellung, die anderen machen nur mit, weil sie ein bisschen Geld aus Brüssel kriegen, das letztlich aus Deutschland kommt, die ist wirklich menschenverachtend.
Aber ja, Herr Verheugen, ich springe Herrn Kroll noch mal zur Seite.
Ja.
Ist es denn nicht richtig, wenn er sagt, die Länder nehmen gerne das Geld, aber wenn wir jetzt die Flüchtlingsfrage nehmen, da wird es ja ganz deutlich.
Aber die Flüchtlinge wollen doch nicht nach Ungarn oder nach Polen oder nach Lettland. Die haben doch recht, wenn sie sagen, was soll das mit der zwangsweisen Verteilung auf uns? Die zwangsweise Verteilung von Flüchtlingen auf Länder, in die Flüchtlinge überhaupt nicht wollen, weil sie doch gar keine vernünftigen Lebenschancen haben, bedeutet, dass wir innerhalb Europas Europas wieder Grenzkontrollen einführen müssen. Und zwar überall. Denn sonst sind die Leute innerhalb von 14 Tagen wieder weg und da, wo sie hinwollen. Nämlich in Großbritannien, in Deutschland oder in Frankreich. Also ich muss wirklich sagen, ich kann diese Vorwürfe nicht erheben. Und das Argument, die sollen jetzt mal ein bisschen dankbar sein. In aller Freundschaft, ja. Als das Thema Flüchtlinge ein Thema war, mit dem sich drei Länder rumschlagen mussten, Griechenland, Malta und Italien. Und das ist seit Jahren so, das ist nicht etwa seit dem vergangenen Jahr so. Ja, wir haben diese schrecklichen Bilder aus Lampedusa seit fast 10 Jahren. Solange es Griechenland, Italien und Malta waren, hat sich in Deutschland niemand dafür interessiert. Und der Ruf nach europäischer Solidarität war von niemandem in Deutschland zu hören. Erst als Frau Merkel, aus welchen Gründen auch immer, die Grenze aufgemacht hat. In dem Augenblick haben wir plötzlich angefangen, nach europäischer Solidarität zu schreien. Wir wollen bitte die Kirche im Dorf lassen.
Sie sind mir nicht böse, wenn ich jetzt eine Klammer mache, denn sonst machen wir eine Flüchtlingssendung und das wollen wir heute Abend nicht. Ja. Frau Schwarzer, da kam der Satz von Herrn Kroll, wenn die denn alle an einem Strang ziehen würden, woran liegt es, dass sie nicht alle ziehen?
Sie meinen die Mitgliedstaaten? Mhm,
die
gemeinsam?
Mitgliedstaaten, genau. Die meinte Herr Kroll. Wenn die denn.
Ja. Ja. Also ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase und das hat viel mit dem Druck der verschiedenen parallelen Krisen zu tun, dass sich Debatten sehr verengt haben und dass sehr unterschiedliche, erstmal Analysen bestehen, was eigentlich das Problem ist und dann auch sehr unterschiedliche Antworten kommen, wie man da richtig drauf reagieren kann und soll. Und das Problem ist, dass unter dem Krisendruck fast keine Zeit ist, erstmal das große Ganze sich anzugucken und die großen Ziele der europäischen Integration sich vor Augen zu halten und dann etwas ruhiger mit den notwendigen Lösungen umzugehen. Und das trifft die Flüchtlingsproblematik, wo wir tatsächlich eine politische Polarisierung gerade sehen, insbesondere also zwischen einigen mittelosteuropäischen Staaten und Deutschland. Und das trifft auch die Euro-Krise. Mhm. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt aufgreifen, den Herr Kroll gemacht hat. Und ich glaube, da hat er wirklich einen wunden Punkt der Europäischen Union angesprochen. Und zwar die Frage, ob die Europäische Union die Rechtsstaatlichkeit in ihren Mitgliedstaaten schützen kann und wie sie die Staaten letztendlich auf die Prinzipien verpflichten kann, unter denen sie der Europäischen Union beigetreten sind. Und da sehen wir im Moment, wie das Instrumentarium, was die EU hat, das erste Mal getestet wird. Und es gibt da eine enorm angeheizte Diskussion. Es gibt, glaube ich, auch in Deutschland mitunter übertriebene Darstellung dessen, was in Polen zum Beispiel passiert. Aber gleichzeitig ist das Problem tatsächlich da. Wir sehen in diesem Trend aus in der Kraft wachsenden populistischen, rechtspopulistischen Parteien tatsächlich die Frage aufkommen, wie stabil unsere Demokratien sind. Und in einigen Ländern, wie jetzt Ungarn beispielsweise, gab es Verfassungsreformen, die ganz klar in eine Richtung gehen, wie sie sich Europa eigentlich nicht vorstellt. Und das ist tatsächlich eine beunruhigende Tendenz.
Wilhelm Ruffingen aus Minden. Guten Abend, Herr Ruffingen.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Wenn ich auf die Uhr gucke, habe ich nicht viel Zeit. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Europa ein wenig wackelt. Aber Europa muss lernen, dass man zusammenbleibt, weil ein einzelnes Land, wie jetzt zum Beispiel England, hat auch nicht ansatzweise eine Chance, gegen Wirtschaftsmächte wie USA oder China auf der Welt zu bestehen. Und es gibt keine Chance, mehr Projekte wie Airbus weiter am Leben zu lassen. Und wenn man das nicht lernt, dann ist Europa wirklich am Wackeln. Und darum ist es nicht eine Sache, ob ein einzelnes Land mehr oder weniger belastet wird, aus meiner Sicht. Es ist einfach die Tatsache, dass Wirtschaftsprojekte nur gemeinsam in Europa sind. Und das muss man dem einzelnen möglichen austretenden Land ganz klar machen.
Herr Ruffingen, wir fragen mal Jens-Peter Marquardt. Nehmen wir mal an, Herr Marquardt, es kommt zu einem Brexit. Dann ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und man könnte sagen, jetzt wird über ein Handelsabkommen, ähnlich wie Norwegen oder Schweiz, verhandelt. Heißt das, dass Herr Ruffingen Recht hat, indem er sagt, ja, man braucht auf dem Weltmarkt eine Stimme und eine Macht und man ist gleichzeitig kein EU-Mitglied. Geht sowas aus britischer Sicht?
Das geht, aber es gibt eine große Gefahr oder es gibt eigentlich nur zwei Alternativen, wie es dann weitergehen könnte nach einer zweijährigen Übergangsphase. Denn 2 Jahre gibt man sich Zeit zu verhandeln und dann ist vorbei. Dann ist Großbritannien draußen. Wenn es dann kein neues Handelsabkommen gibt, dann fällt man sozusagen auf den Standard der Welthandelsorganisation zurück. Und das heißt Tarife, Zölle, Handelshemmnisse. Das wäre ein großer Verlust wirtschaftlich wirtschaftlicher Verlust von Arbeitsplätzen, von Geschäften für Großbritannien. Aber umgekehrt wäre das auch ein Verlust für die Länder der Europäischen Union, vor allen Dingen für die exportstarken Deutschen. Das heißt, man wird sich da etwas überlegen müssen. Das Einfachste wäre, man übernimmt das norwegische Modell. Norwegen ist so gut wie voll integriert in den Binnenmarkt, ist bei allen Regulierungen auch dabei. Man spricht ja bei Norwegen von der Faxdemokratie. Also sie bekommen per Fax die ganzen Regularien, neuen Gesetze etc. Zugeschickt und müssen die dann umsetzen, ja, ohne darüber
mit. Sie müssen sie umsetzen, dürfen aber
genau.
Das heißt, die Lage wäre für die
Briten. Aber dürfen nicht mitreden, dürfen nicht darüber mitentscheiden.
Die Lage wäre für die Briten viel schlimmer als jetzt.
Gut. Genau, und das ist ja das Verrückte und das ist auch das große Manko derjenigen, die hier austreten wollen. Sie können nicht wirklich erklären, welches Modell sie sich danach vorstellen können. Sie sagen, ja, die Europäer haben schon irgendein Interesse daran, mit uns ein Freihandelsabkommen zu vereinbaren. Aber das Modell Norwegen wäre schlechter als das bisherige, weil sie, wie gesagt, alles übernehmen müssen, was in der EU passiert, verlieren völlig ihre Souveränität, sitzen in Brüssel nicht mehr am Verhandlungstisch. Und das ist ja genau das Gegenteil der Idee derer, die hier aus der EU austreten wollen.
Ein Ruf in die Runde. Es ist 10:05. Wir haben noch 5 Minuten miteinander zu plaudern. Die Möglichkeit, Christian Plaas aus Kiel ist am Telefon. Guten Abend, Herr Plaas.
Ja, guten Abend, Herr Burmann. Ich mache es auch kurz. Guten Abend in die Runde. Also ich denke bei der gesamten Diskussion, dass sich die Politik, die dieses Land regiert, völlig zu Unrecht viel zu ernst nimmt. Ich denke, man sollte viel unternehmerischer an die Sache herangehen, auch als Bürger, dahingehen, das machen, was einem selber für das eigene Glück wohltätig ist, also entgegenkommt. Wenn es mir als Privatmann auf Mallorca besser gefällt, dann gehe ich dahin. Die EU in meinen Augen ist ein menschengemachtes politisches Konstrukt, nicht mehr. Europa ist etwas anderes in meinen Augen. Und die Politiker brauchen das Volk. Das Volk braucht die Politik nicht. Also das Projekt, was dort Politik gemacht hat, das müssen sie selber auslöffeln. Die Suppe haben sie selber eingebrockt. Ich als Bürger entscheide mich, dahin zu gehen, wo es mir auf der Welt am besten gefällt, was für mich, für mein Glück am besten ist.
Kann man so sehen, Herr Plaas. Machen wir da einen Punkt und ich frage nochmal in die Runde. Günther Verheugen, hat das Referendum, noch nicht der Brexit, hat das Referendum bereits was verändert?
Ja, ich glaube doch. Das hat dazu geführt, dass alle Akteure mal in den Abgrund schauen mussten. Und ich hoffe, dass dieser Blick in den Abgrund am Ende doch heilsame Wirkungen hat.
Jens-Peter Marquardt, was hat das bisher schon in Großbritannien verändert, ohne die Abstimmung, das Ergebnis zu kennen?
Es hat den Graben zwischen den Menschen hier in Großbritannien weiter aufgerissen, auch in der politischen Szene, vor allen Dingen in der konservativen Partei. Egal wie das Referendum hier ausgeht, es wird eine sehr, sehr schwierige Zeit für die britische Innenpolitik auch sein. Wenn die Menschen für den Brexit stimmen, dann wird David Cameron als Premierminister auf jeden Fall zurücktreten. Wenn sie für den Verbleib stimmen, hat er es mit einer völlig zerstrittenen Partei zu tun und wird sich in erster Linie mit seiner Partei beschäftigen und kaum zu anderen Themen kommen und kaum auch zu vernünftigen politischen Initiativen in Richtung EU.
Daniela Schwarzer, nehmen wir mal an, Großbritannien bleibt in der EU, das geht alles gut, diese Abstimmung. Heißt das, ist es alles beim Alten?
Nein, das heißt es nicht. Ich denke, die Kampagne in Großbritannien, aber auch die Art und Weise, wie sich das in andere Debatten in anderen Mitgliedstaaten übersetzt, hat gezeigt, dass es für Pro-Europäer eigentlich eine Pflicht ist, EU-kritisch zu sein und weiterzudenken, wie man das System so entwickeln kann, dass es wieder stärker im Dienste der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen wird. Und das hat institutionelle Konsequenzen, um das Demokratiedefizit zu beheben. Das heißt aber auch, neue modernere Politiken in die Tat umsetzen, damit Europa wieder besser liefert.
Günther Verheugen, ist das für Sie, egal wie diese Abstimmung ausgeht, ist das ein Ruck für Brüssel?
Es kann einer sein. Und es soll einer sein. Aber wenn ich mir die handelnden Personen ansehe, habe ich Zweifel, ob sie dazu in der Lage sein werden.
Gut, wir müssen natürlich zum Schluss die Frage stellen, was glauben Sie, wie geht das aus, Daniela Schwarzer? Am Donnerstag bzw. Freitag früh haben wir das Ergebnis.
Also, wir wissen alle, dass es wahnsinnig schwer ist, das einzuschätzen, aber ich würde denken, es könnte noch mal gerade so gut gehen.
Mhm. Günther Verheugen?
Na, die britischen Buchmacher setzen ja 60 zu 40 auf Verbleib und die haben meistens recht.
Jens-Peter Marquardt, wie sind die aktuellen Zahlen?
Die sind völlig uneinheitlich. Es gibt eine Umfrage, die sagt, es wird knapp für den Brexit reichen, eine für den Verbleib. Mein Bauchgefühl sagt, dass es wahrscheinlich ganz knapp reichen wird, aber ich würde keine große Summe Geldes auf dieses Ergebnis setzen.
Gut, Sie können gewiss sein, die Redezeit ist am Donnerstagabend dabei mit dem Thema Brexit. Und für heute hatte die Redaktion Petra Lehnert und wir sprachen über die Frage, bricht die EU auseinander? Lasst uns über Geld sprechen. Das wollen wir morgen tun und wir fragen, warum bekommen Frauen weniger Gehalt als Männer? Das ist morgen das Thema und Sie können ab 20.30 Uhr anrufen oder sofort schreiben ndr.de/redezeit. Warum bekommen Frauen eigentlich weniger Gehalt als Männer? Das morgen um 21.05 Uhr. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.